das immer schlecht. Ja. So. So, der Lazi.
So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dwarf 251.
Ja, das konnte ich mir diesmal auch merken, welche Folge wir haben.
Ja, jetzt ist wieder einfach.
Ja, jetzt für die ersten paar Male ist wieder einfach.
Genau, ich bin der Bassi, ja, das ist der Robert. Ihr wisst Bescheid.
Hallo, mein Name ist Robert.
Ja. Ihr kennt uns doch.
Ja. Genau. Wie geht's?
Gut, mir geht's ganz gut. Ja, genau, das Wetter ist wieder geil. Gell? Man geht so raus und es ist nicht unangenehm. Das ist richtig toll irgendwie, das ist mir halt aufgefallen.
Ja, das so ein Zugewinn an Lebensqualität, wenn man rausgeht und dann so den Frühling riecht.
Gell?
Und dann die Sonne scheint und so. Das ist einfach ein absoluter Gamechanger.
Das ist echt toll. Also echt schade, dass wir das nicht so lang haben irgendwie im Jahr, gell? Das ist wirklich ätzend eigentlich.
Ja, das ist
eigentlich
echt schade.
Ja. Ich glaube, deswegen sind wir nicht die glücklichsten Menschen auf der Welt. Das sind doch oft Leute, die so in...
Nee, ja, Skandinavien und so, oder? Das ist immer kalt.
Gut, aber die, glaube ich, die haben überkompensiert.
Ach so.
Was?
Denen ging so schlecht, dass es denen schon wieder gut ging.
Genau, weil die haben sich was eifern lassen müssen. Und wir, bei uns geht's so. Wenn man hangelt sich so von Sommer zu Sommer irgendwie so ein bisschen.
Ja, stimmt. Das ist wirklich so.
Das ist bestimmt so.
Wobei, wenn dann wieder Sommer ist, dann ist wieder zu heiß, so wie letztes Jahr. Da war es im Sommer dann so unangenehm, dass ich mich wirklich gefragt habe, wie hält man das aus? Also wie soll man das aushalten, wenn das jetzt die neue Normalität ist?
Ja, da kämen verschiedene Dinge zusammen, glaube ich. Auch, dass wir älter werden. Und ich glaube, je älter die Person, desto schlimmer ist Hitze. Weil ich finde schon, dass ich bin schon empfindlicher geworden, was so Ultrahitze angeht irgendwie. Da war ich mal, das habe ich eigentlich begrüßt mal. Aber mittlerweile finde ich das schon anstrengend. Aber ich möchte mich dann gar nicht so beschweren, weil ich hasse den Winter so sehr, dass ich lieber extreme Hitze habe.
Ja, also ich hasse den Winter auch sehr und ich liebe den Sommer. Aber der Sommer kippt dann ab einem gewissen Punkt, finde ich, wenn es so heiß wird, dass man eigentlich auch nicht mehr rausgehen kann. Und dann fällt er dir in den Rücken und dann ist Winter und Sommer scheiße.
Das stimmt natürlich, ja. Und wenn halt dann quasi, wenn es nachts auch unerträglich wird, ich wohne ja eigentlich irgendwie grundsätzlich unterm Dach, also keine Ahnung, warum ich mir das immer aussuche.
Ja.
Und genau, da ist halt natürlich, irgendwann ist dann quasi egal, ob man das Fenster aufmacht oder zu oder keine Ahnung, ja, da ist einfach immer heiß dann, ja. Das stimmt, ja, das aber ich jetzt quäle mir erst nur drauf.
Ich auch, jetzt gerade ist gut, jetzt ist gerade so ein Sweet Spot. Ja,
also richtig angenehm. Genau, Robert, ich fange einfach an, weil ich habe halt was gesehen und an diese Leute habe ich schon lange immer gedacht. Und zwar so Influencer aus Dubai, gell? Die sind ja jetzt gerade ein bisschen so im Fokus, weil die Kinder gerade nicht heimfliegen, ja? Und da war bei mir auch erst, als ich das so gelesen habe und irgendwie gibt es so einen Bericht und dann haben wir, und die verbreiten ja auch die ganze Zeit so Propaganda von diesen Prinzen oder so. Also die ist, und dann behauptet es auch, das machen sie alles Freiwilligen, keine Ahnung, also ganz seltsam halt. Und dann sagen sie immer, dass sie sind sicher und in Wirklichkeit wollen sie aber heim, aber sie können ja nicht heim und so, ganz, ganz weird. Und in dieser Häme ist mir aufgefallen, also ich, denen ich auf jeden Fall trotzdem helfe, natürlich, ja, auch wenn die so quasi aus Steuergründen sich einfach da irgendwie nach Dubai verpisst haben, weil das gibt's im Internet voll zum Lesen, gell, so, dann sind's da bleiben und der hat selber Pech gehabt und so, gell, da, keine Ahnung, finde ich ja irgendwie, ja, okay. Aber ich habe mir gedacht, grundsätzlich, wenn die, also der von gern wieder kämmer, aber dann ist eh gut, wenn die in Dubai sind, weil ich habe so ein paar so Kandidaten halt gesehen jetzt, denke mir, boah, lecker, also ist eh gut, dass die in Dubai sind irgendwie.
Ja,
weil das ist ja ganz so eine schreckliche Bubble. Also das ist ja wirklich heieiei.
Ja. Ich verstehe das auch nicht, weil das findet ja auch so komplett außerhalb meiner Wahrnehmung statt. Das sind ja so die, ich sage jetzt mal, OG-Influencer. Also so wie das, wie Influencer angefangen hat, das Influencertum angefangen hat. Und das sind ja auch oft Leute, die das schon ewig machen. Und ich frage mich auch, weil ich habe das im Zuge des Iran-Kriegs jetzt auch mitbekommen, was da los ist mit denen und so. Und auch eben diese Postings von denen, die auch verdächtig ähnlich klingen alle und so. dass das ja alles super ist und so. Aber da habe ich mir eben auch gedacht, das findet in meiner Welt ja gar nicht statt, was die machen. Und wer folgt denen und schaut sich diesen Scheißdreck an? Also mal ganz
ehrlich. Warum funktioniert das?
Das sind ja so Leute, ja, das verstehe ich nicht, weil das sind ja auch noch so Leute, die haben so keine Persönlichkeit. Also es gibt ja so, ich finde, das Problem ist ein bisschen der Begriff Influencer, weil der wird ja so inflationär verwendet für alle Leute, die im Internet eigentlich irgendwas machen. Und das ist eigentlich falsch. Influencer sind ja eigentlich Personen, deren Content ist Werbung.
Mhm.
Also das ist deren einziger Inhalt, deren Präsenz besteht. Die sind eigentlich so menschliche Litfaßsäulen.
Habe ich halt auch schon im Forum und genauso verwendet, diesen Begriff, ja. Genau.
Ja, genau. Und das wird oft in einen Topf geschmissen mit so Content-Creatern zum Beispiel, die irgendwas machen und dann aber auch mal Werbedeals haben. Aber deren eigentlicher Inhalt ist ja eigentlich zum Beispiel Heimwerken oder Fotografie oder so. Mhm. Genau das. Und ich finde, so Content-Creator und so, schaue ich ja selber total gern, folge ich vielen, habe ich Patreons abonniert oder sonst irgendwas, also die unterstütze ich auch gern, weil ich mir deren Inhalte gern anschaue, weil die ja irgendwas machen, was die gut können oder was irgendwie interessant ist oder so. Aber diese klassischen OG-Influencer, die ja ständig nur irgendeinen Scheiß verkaufen wollen, um dich zu melken.
Und die sind ja quasi professionell reich und schön. Also das ist ja wirklich wie so ein Klischee. Alle sind gleich.
Professionell keine Persönlichkeit. Weil du darfst ja nicht anecken mit egal was du tust, sondern du musst ja immer maximal werbefreundlich bleiben.
Ja, genau.
Also die sind der absolute, also wirklich so leere Hüllen einfach.
Und propagieren auch so ein Lifestyle, der halt so einfach überhaupt nicht cool ist. Einfach so richtig.
Ja, überhaupt nicht zeitgemäß.
So auch. Richtig also, so. Oh Gott, ja, Crypto-Bro, Alter, richtig geil, dass du da für nichts, für keine Arbeit, für nichts, du hast nichts geleistet für irgendwen und schön, dass du da jetzt in diesem seelenlosen Dubai rumhockst und irgendwelche Internetfilme machst, die auch belanglos sind. Das ist ja, also ich check auch nicht, warum man irgendwie, also ich habe mir das halt so ein bisschen angeschaut und habe mir gedacht, boah, leck, das ist ja schrecklich. Das ist eigentlich wie so eine Parodieshow. Das kannst du gar nicht mal parodieren, ja, genau. Eigentlich.
So ja, ist das. Genau, das kann man nicht parodieren, weil ja, das hat so angefangen, aber was mich eben wundert, ist, dass es die noch gibt und dass die halt immer noch so groß, so vielen, also dass so viele Leute denen folgen und sich das anschauen, wenn die doch alle, würde man meinen, ja wissen müssten, dass das einzige Ziel, was die haben, ist, dir irgendeinen Scheiß zu verkaufen. Das ist das Einzige, was die interessiert.
Ja.
Die haben nicht irgendwie eine Leidenschaft für eben, keine Ahnung, man, Tanzen oder sowas und verdienen damit halt noch ihr Geld, was ja völlig legitim ist, finde ich. Sondern das sind einfach nur so, das ist wirklich die Ausgeburt des Kapitalismus. Mhm. Und der Lifestyle, den die propagieren, ist ja genau das. Also das ist ja dieser seelenlose Kapitalismus. Als ob man nur durch Konsum glücklich werden würde. Man diese komischen Statussymbole, irgendwelche Lamborghinis und in Dubai leben und Luxusuhren, Rolex hier und das ist doch, ich finde das richtig abstoßend. Also wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, das ist ja genau, also so würde ich ja nie sein wollen.
Ja, eigentlich richtig. Ich finde das so peinlich eigentlich, muss ich sagen. Wie so, weiß ich nicht, ja. Auch die armen Kinder, weil ich oft so einen Kindervergleich mache, aber wie so ein Kind, das sich vorstellt, reich zum sei oder so. Also so völlig nichts tun. Einfach, ich weiß nicht. Also irgendwie, weiß ich nicht. Der Lebensinhalt von den Leuten ist quasi in Dubai halt reich zu sein irgendwie. Oder ja, genau. So zu tun, als wären sie super reich. Vielleicht, das kommt ja auch noch dazu. Dass das halt ja, auch noch stimmt. So, man muss immer so da, es war das alles super geil und so. Das war schrecklich. Dubai ist nicht immer geil.
Ich will auch noch sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Luxus. Oder halt, wenn man sich irgendwelche Sachen kauft, die man halt geil findet oder die halt auch teuer sind, meinetwegen, eben ein geiles Auto zum Beispiel oder eben eine geile Rolex oder so. Das ist ja eine Sache, das, wenn man da Bock drauf hat, das zu kaufen, aber die tun ja, also deren Persönlichkeit besteht ja nur aus dem Konsum und diesem Statussymbol.
Ja, ja.
das ist ja nicht so, dass die irgendwie sie sind und sich dann das gönnen, weil das, weil denen das gefällt, weil die Sache gut ist, also zum Beispiel, weil die das bewundern, wie hochwertig so eine Rolex gemacht ist, zum Beispiel, dass es eine Handarbeit ist und so weiter, oder weil es ein Sportauto ist, mit was super an das Limit der Technologie geht und es ist faszinierend, wie das gemacht ist und so. Und das ist ja gar nicht so, sondern das ist, es geht einfach nur darum, dass es teuer ist.
Ja, genau.
Und dass andere sehen, dass es teuer ist. So völlig losgelöst. Es ist egal, was es ist. Also, es ist zufällig eine Uhr und es ist zufällig ein Auto oder es ist zufällig Dubai. Aber das ist völlig austauschbar. Hauptsache, es ist teuer und irgendwie exklusiv.
Ja, genau.
Und das ist das, was mich so abstößt.
Ganz seltsame Ding. Aber ich bei dieser Debatte denke ich mir halt auch oft, denen wird zum Beispiel vorgeworfen, so, ja, dann, das können die Steuern zollen und so, dann ziehen sie irgendwo hin und so, gell. Und ich denke, naja, aber es ist ja wohl super legitim, wenn man in Deutschland wohnen möchte, dass man woanders wohnt. Finde ich, also das ist ja so,
ja.
Das ist auch so ein seltsamer Vorwurf irgendwie.
Ja, das ist so eine moralische Überheblichkeit.
Also da spielen bestimmt auch die Steuern und so eine Rolle, aber ich finde, jeder Mensch soll schon selber irgendwie entscheiden, wo er wohnt. Im besten Fall. Also.
Ja, das ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich immer das, was man, wie soll ich sagen, man wirft ja das genau auch umgekehrt Leuten vor, die halt arm sind und ihr Leben verbessern wollen.
Weil es so Neid
ist, also das
dann, oder wie?
Nee, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Leute aus irgendwelchen Krisengebieten auf der Welt fliehen nach Europa. Mhm,
das ist halt quasi genau.
Dann wird denen ja auch vorgeworfen, ja, ihr seid ja nur Wirtschaftsflüchtlinge oder so. Und diese Dubai-Influencer, von denen manche sogar gegen Flüchtlinge hetzen, machen genau das Gleiche.
Ja gut, das stimmt natürlich. Ja.
Das sind auch Wirtschaftsflüchtlinge. Und also dieser von Hopf und Hoss zum Beispiel.
Oh Gott, ja, ja.
Die gibt es ja zum Glück nicht mehr, aber die sind ja genauso diese Ausgeburt, finde ich, die so alles vereint, was furchtbar ist. Ja.
Und dann auch noch so richtig dumme politische Takes raushauen, die so keine Sekunde einer kritischen Prüfung quasi widerstehen können.
Ja, genau. Nur noch Schlagzeilen. Nur so, also nur wirklich nur so.
Ultra billiger Bauernpopulismus und so. Ganz schrecklich. Ja, genau. Also die. Gut, dass die nicht mehr gibt. Ja.
Ja. Aber ich finde eben, ich finde es auch immer ein bisschen peinlich, wenn sich dann Leute da so echauffieren und moralisch überheblich darstellen und sagen: Ja, dann sollen die halt. Das sind ja, also allein schon, dass sie Influencer sind, ist ja dann sozusagen schon ein Grund, dass man sie hasst. Und dann, dass sie nach Dubai gegangen sind, das ist gleich noch schlimmer. Deswegen soll man die nicht zurückholen und so. Also ich finde das auch immer so, ja, das ist so, also das ist irgendwie typisch deutsch.
Keine und Ahnung, auch so extrem immer. Ich denke mir so, ja, okay, von mir aus ist vielleicht dann irgendwie, gell, wollen die da keine Steuern zahlen und keine Ahnung, ist natürlich dann schon scheiße, wenn man dann im nächsten Moment von der Regierung gerettet werden möchte und so, gell? Ist schon klar. Aber andererseits hat man deswegen jetzt irgendwie den Tod verdient, weil man Influencer im Dubai ist. Also es haben wir so weit quasi, dass dann sind sie für immer für uns gestorben und der von immer zurückkommen oder so. Das ist doch Quatsch. Ja. Also
ja.
Das ist so ein ganz seltsames Verständnis irgendwie oder so. Ja, keine Ahnung.
Ja, also am Ende denke ich mir, wenn also man soll natürlich immer Leuten helfen, wenn die in Not sind. Und ja, dann schaut euch halt diese Sachen nicht an. Also ich befasse mich mit sowas auch gar nicht, mit deren Welt. Ich habe das jetzt halt mitbekommen im Zuge des Iran-Kriegs, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich da so Hate-Watching-mäßig reinzubegeben und mir dann die Sachen anzuschauen, nur damit ich mich aufregen kann.
Ja, das ist ja so. Ich habe mir ja selber ein bisschen ertappt, weißt du, und dann lese ich ja die Kommentare und denke mir dann so, ja, das ist eigentlich schon auch krass irgendwie. Sofort sind das die allerschlimmsten Menschen dann quasi, die es auf der Welt gibt eigentlich.
Ja. Das ist schon
ist immer so
bisschen extrem. Übertrieben, ja.
Ja.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Form von Influencern auch ausstirbt.
Ja, oder? Irgendwann.
Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also alles, was die propagieren, ja klar, ich meine, es gibt immer Leute, die es immer noch geil finden werden und so. Aber ich, für mich, in meiner Wahrnehmung, aber ich bin natürlich auch einfach linksgrün versifft, ist es überhaupt nicht zeitgemäß, so einen Lifestyle zu propagieren, zum einen, und zum anderen die Art eben, dieses plumpe Werben ständig für irgendeinen Scheiß und das so zu verkaufen, als ob das jetzt, als ob diese Creme, die benutze ich jetzt halt, weil ich die so geil finde, obwohl es völlig klar ist.
Benutzen sie ja dann auch schon immer seit einem Jahr, aber jetzt hat sie es immer gedacht.
Ja, ja, und so, genau.
Ja.
Und außerdem haben ja alle immer gefragt nach meiner fucking Morning-Routine.
Ja.
Nee, Mann, niemand hat gefragt. Und ich glaube, die Art von Influencer-Marketing stirbt aus, hoffe ich jetzt einfach mal, weil da doch eher ja, da die Authentizität fehlt.
Ja. Genau, das war's eigentlich. Also, das wollte ich bloß sagen. Genau. Ja. Die haben nicht den Tod verdient.
Ja, aber, ja. Nee. Niemand hat den Tod verdient von normalen Leuten. Also.
Ja. Genau. Sonst, Robert, hast du was mitgebracht?
Ja, ich wollte noch kurz mal über Resident Evil reden.
Oh ja, stimmt.
Resident Evil Raccoon. Weil wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet und sorry an alle Nicht-Gamer, aber
da müsst ihr jetzt durch. Müsst ihr
jetzt durch und ihr könnt ja vielleicht noch was lernen. Ja, öffnet euch mal diesem Medium, weil es macht wirklich Spaß. Weil man kann in diesem Medium Sachen erleben, finde ich, vor allem in dem Spiel, das hat es mal wieder gezeigt, die kann man in anderen Medien nicht erleben. Das hatte ich mit meiner Frau, habe ich darüber geredet, weil ich irgendwann an dem Part war, wo man wieder in Raccoon City ist und wieder ins Polizeirevier kommt. Mhm. Und ich fand das hat mich so geflasht irgendwie. Das war so ein Magic Moment. Und ich dachte mir eben, weil meine Frau hat so gar keinen Zugang zu Videospielen, die liest halt extrem viel und so und schaut auch gerne mal mit mir einen Film oder eine Serie, aber Videospiele waren nie Teil in ihrem Leben. Und da ist mir aufgefallen, das Erlebnis, was ich da hatte in Resident Evil 2, das kannst du nur in Videospielen haben. Das funktioniert in keinem anderen Medium. Dieses, man kommt da 30 Jahre später wieder hin und hat da so viel erlebt, weil das ist ja auch, Videospiele sind ja sowas Aktives. Du warst da und hast da Rätsel gelöst und hast da überall Sachen erlebt.
Du hast es da erkundet, genau. Und du wirst da nochmal so ein bisschen erinnert an so bestimmte Sachen und so. Das ist super, ja.
Genau, und dann ist man in dem Spiel nach diesem eher langweiligen Teil, sag ich mal, diesen ersten Raccoon City Teil, ist man dann plötzlich vor dem Polizeirevier und dann geht man rein und dann kommt auch noch die Originalmusik. Das war wirklich für mich so ein Magic Moment. Und ich finde, dieser Teil im Polizeirevier sieht so krass gut aus. Also diese Verwüstung, diese Details und so, das war wirklich mein absolutes Highlight in dem Spiel, muss ich sagen.
Also mich hat das auch voll gefreut. Ich habe ein anderes Highlight gehabt, das war so richtig, obwohl es nicht einmal bestätigt ist, gell? Also ich bin mal davon ausgegangen, dass das Hank ist, auf jeden Fall.
Ich bin auch ziemlich sicher, dass es Hank ist. Das war meine erste Assoziation.
Ja, bei mir auch.
Als das Video kam,
fucking cool,
Alter. War mir sofort klar, was los ist.
Und er ist sofort so cool, wie man in Erinnerung hat, gell?
Ja. Weil es wird ja in keinster Weise irgendwie storymäßig erklärt, warum jetzt dieser eine Soldat da so OP ist.
Ja.
Irgendwie lernt. Und als Resident Evil Veteranin, sag ich mal, weiß man sofort, wer das sein soll.
Ja, und zwar so richtig badass, so ein Mysterium eigentlich in Resident Evil, weil man kann den mit so Zusatzinhalten oder so, die man freispielen konnte, kann man den spielen, auch schon im alten zweiten Teil, aber ich glaube nur im
zweiten Teil. Das ist 30 Jahre alt. Ich glaube nur, ja.
Und da war das schon so
ein Remake halt.
Ultra cool einfach, gell, dieses Hank-Level halt da, wo du durch die Kanalisation musst und so. Und genau, das war schon so ein Lieblingscharakter so ein bisschen, gell? Den hat man einfach cool gefunden. Und dann kommt der und du musst gegen ihn kämpfen und er ist einfach so fucking cool, Alter. Das hat mir richtig taugt. Ich hab den nicht sofort geschafft. Und das hat mir, normal frustriert mich dann sowas schnell irgendwie. Und da hat mir das überhaupt nicht. Ich habe immer wieder genau diese Anfangssequenz angeschaut und hab's richtig cool gefunden. Ja.
Ja, das war vor allem kam das ja so voll überraschend. Also das ist, war ja so ein reiner Fanservice, sag ich mal, aber im positivsten Sinne.
Mhm. Völlig unerwartet.
Und so aus dem Nichts halt.
Ja.
Ja, genau, voll cool. Und ich fand eh, das habe ich dir dann eh geschrieben, als ich dann durchgespielt hatte, wir hatten es ja relativ zeitnah durch, also du warst ein bisschen schneller als ich, dass ich finde, dass das schon so ein bisschen das Best of Resident Evil war. Also du hast so eben nochmal das Polizeirevier, du hast nochmal Leon, du hast nochmal Hank, du hast Mr. X, der dich verfolgt.
Ja, stimmt. Ja, genau.
Das sind lauter so, es verbindet so oder vereint viele Sachen aus diesem ganzen Universum.
Du hast so einen Wesker-Klon oder was auch immer, wer auch immer dieser Typ ist.
Ja.
Ja. Genau, war cool. Und ich fand auch, was für Ende hast du gesagt, Robert? Also Spoiler-Alert und so natürlich, gell, aber genau.
Ja. Das war alles Happy End am Ende eigentlich.
Gell, weil man checkt dann schon, dass man halt am Ende die, ich sag mal, ja sagt. Das richtige Passwort eingibt sozusagen.
Ach so, ja, ja, genau.
Genau, das checkt man dann schon. Weil ich habe gar nicht gewusst, dass das ein anderes Ende überhaupt gibt. Und das habe ich dann erst im Internet
gesehen. Ach, gibt's eins? Wusste ich gar
nicht. Das ist aber dann tatsächlich wie so ein Game Over. Da kommt kein Bosskampf mehr, nix. Das ist dann einfach so irgendwie ein paar Leute sterben und ich irgendwie die Grace überlebt oder so. Aber
dann ist das Spiel auch aus, oder was? Ach, krass.
Genau, weil das dann falsch im Grunde entschieden hast, weil du, genau, weil das wollte ja dieser Spencer dann im Endeffekt eben nicht.
Ja, das ist aber sehr konsequent.
Mhm.
Ja, also ich fand, ich muss insgesamt sagen, das Spiel hat mir echt sehr gut gefallen, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen enttäuscht war von dem Leon-Teil, der nach dem Grace-Teil kam.
Mhm.
Aber auch da muss ich sagen, mit ein bisschen, wenn man sich drauf einlässt, dann hat es doch irgendwie Bock gemacht. Und dann ist der Teil auch nicht so lang. Also, ja. Und danach ging es ja steil bergauf wieder, weil ich glaube einfach, diese Resident Evil Engine, diese RE-Engine von Capcom, die ist sehr gut für so Räume, für so abgeschlossene Räume. Da sieht alles geil aus, das ist einfach perfekt dafür gemacht. Und dieses Open-Worldige, sag ich mal, von diesem kurzen Zwischenpart, ist ja nicht Open-Worldig. Das ist eigentlich genauso eine Hub-Welt, aber halt viel weitere Strecken. Das ist
riesig und so. Einfach, genau. Und deswegen auch so ein bisschen leer und auch.
Genau, dafür ist diese Engine nicht gemacht. Das sieht erstens nicht geil aus und es sieht so leer und generisch aus.
Ja. Aber ich glaube, das ist bei uns, als wir das zusammengespielt haben, diesen Leon-Part, den Anfang, da war es schon super spät, da waren wir schon müde und so und dann war das plötzlich also ganz anders irgendwie und ich finde, der Kontrast ist nämlich schon extrem, aber es macht dann schon Bock, wenn man da mit Leon dann drin ist, dann macht diese Action schon auch Bock, muss ich sagen. Also da gibt es schon so coole Momente auch und so, die einfach so Spaß machen. Das ist halt natürlich
Man muss es dann halt genießen. Ja. Man muss es so switchen und denken, okay, ich habe jetzt diese ganzen Waffen und jetzt wird geballert. Jetzt eben so kontraintuitiv für Resident Evil nicht Munition sparen und so, sondern jetzt hier mit der Pump durchlaufen und so.
Es ist sogar so ein bisschen erlösend, also zumindest am Anfang, im ersten erste Hälfte, wo man sehr früh mit der Grace spielt und wenig mit Leon, dann sind die Leon-Parts halt einfach so geil. Weil plötzlich musst du den nimmer verstecken und Schiss haben vor jedem Gegner, sondern so Redemption-mäßig, so jetzt meine Rache, Alter, jetzt zeige ich echt mal, wo der Haken hängt, irgendwie so, ja.
Ja, und dann später gehst du mit Leon in so einen Raum im Labor, da sind einfach irgendwie 6 Licker oder so und dann geht's halt ab.
Ja.
Und es wäre ja, eigentlich in jedem Resident Evil wäre das der sichere Tod.
Aber nicht
zumindest in diesen alten.
Mit Leon, ja, genau. Also Leon hat mir auch irgendwie taugt, so als Charakter, halt natürlich so mittlerweile der alte Haudegen eigentlich so ein bisschen, gell?
Ja. Ein bisschen viele One-Liner
für meinen Geschmack. Stimmt, ja. Früh sogar. Also mir hätte es gereicht, wenn Leon so war wie in Resident Evil 2, so vom Action-Grad her. Also das war cool. Ja. War sogar cooler. Aber wenn man das annimmt, dann macht schon auch Bock, das Ballern irgendwie.
Ja, genau. Fand ich dann auch. Also auch mit den Waffen, dass man dann Waffen aufrüstet und ein bisschen auch manche verkauft und andere bekommt und so weiter.
Ja.
Also das habe ich schon auch sehr ausgenutzt. Und dann hat es echt voll Bock gemacht und danach wurde es ja eh wieder eher wie mit Grace am Anfang, weil dann bist du ja wieder in engeren Räumen.
Ja.
Und dann bist du ja auch natürlich wieder in einem Riesenlabor, wie es halt immer ist. Was dann natürlich wieder eine Selbstzerstörung hat, wie in jedem Resident Evil.
Ja, das ist so.
Es ist wirklich immer das Gleiche, das muss man auch sagen.
Bei wie viel Labore gibt es unter Raccoon City, ja. Alter, das ist echt crazy, Alter. Und, aber das Labor hat so gut ausgeschaut, finde ich. Also teilweise die Gänge, wenn ja. die so ein bisschen gespiegelt haben und so, das hat so echt ausgeschaut teilweise. Also das war wirklich, ja. also es hat, mich hat so gewundert, ich habe für die Technik begeistert und ich habe immer noch eine 5700 XT Radeon Grafikkarte. Und bei jedem neuen Game, das so rauskommt, das ich zocken möchte, habe ich immer auch Sorge, dass das dann irgendwann geht's nicht mehr halt, gell? Und Village war schon echt so die Grenze und das ist einfach nicht so gut gelaufen. Und jetzt der neunte Teil ist so gut optimiert, Alter. Der ist gelaufen wie Butter. Also 60, ich habe jetzt auf 60 Frames gespult, irgendwie in HD und es hat super ausgeschaut, es hat nicht geruckelt, nichts. Es hat einfach nur super funktioniert. Und das auf so einer 6 Jahre alten Grafikkarten-Set ist schon geil, dass Capcom das so ja. gut irgendwie umgesetzt hat, halt echt geil.
Ja. Ja, ich fand auch in der Version, also ich habe es auf der normalen PS5 ja gespielt, da sah es auch mega gut aus, aber es sieht wohl auf der PS5 Pro noch mal deutlich besser aus.
Mhm.
Das ist so das erste Spiel wohl, dass das wirklich ausnutzt, die PS5 Pro.
Ah, okay.
Weil das auch nur auf Next-Gen-Konsolen rausgekommen ist, das Game. Und dann gibt's halt viel Raytracing und sowas.
Mhm.
Und das sieht wohl halt dann schon noch mal geiler aus. Aber ich muss auch immer sagen, solche Grafiksachen sind ja unterm Spielen oft, also man sieht das irgendwann ja nicht mehr, finde ich. Es gibt so Momente, wo man es sieht, und dann unterm Spiel ist es dann eher schon so beiläufig. Nur es gibt halt, also die Basis ist einfach schon so gut bei dem Spiel,
ja.
dass das voll passt. Also ich finde, das sieht auch mega gut aus, das Spiel, ja. Und der Sound, den finde ich auch extrem gut.
Ja, und
Sounddesign und so.
Diese riesen Resident Evil Monster, die sind, finde ich, oft auch, schauen die gar nicht so geil aus. Also in die alten Teile, finde ich. Aber diesmal haben die das echt genäht. Also die Monster und so haben echt richtig, richtig gut ausgeschaut. Richtig plastisch halt, diesmal richtig, als wären die halt da so in dem Raum, also richtig, auch die Bewegungen richtig schön flüssig und wie die rumgelaufen sind und so, richtig dynamisch teilweise, das war auch richtig
gut. Ja, ich werde aber trotzdem kein Freund von Resident Evil Boss kämpfen, das muss ich
ja
sagen.
Ja, das war noch nie die Stärke.
Ich finde immer, dass die Steuerung dafür einfach nicht gemacht ist. Und ich habe auch keine, ich habe den letzten Bosskampf, den musste ich ein paar Mal machen, also die erste Phase, weil ich nicht gecheckt habe, wie ich irgendwie irgendwas ausweichen kann, was der da macht.
Mm-hmm.
Und dann irgendwann habe ich es halt irgendwie, weiß ja, mit Glück oder so, keine Ahnung, mit meiner gesamten Firepower, die ich da dabei gehabt habe.
Alter, ich habe den durch Zufall super easy killed, weil ich bin einfach so rumgelaufen. Ich kenne nämlich den Bosskampf schon aus dem 3er-Remake. Und da habe ich den ja auf Inferno nicht geschafft, weil der ist quasi ein Hit, bist du immer tot. Und mehrere Phasen, der spuckt auch so Säure und der war so unfair einfach, dass ich dann irgendwann aufgeben habe. Und bei dem bin ich einfach so ein paar Meter gelaufen und dann war da so ein Raketenwerfer. Und das war's dann.
Ja, den findet man irgendwann, ja.
Den findest du gleich, der liegt da. Ich weiß nicht, also vielleicht habe ich nur da so ein bisschen reingeballert, aber der ist gleich, zack. Pschsch.
Ah, okay. Ja. Nee, das hatte ich nicht. Ich habe dann den Bosskampf irgendwann geschafft. Mit, also weniger Health kann man nicht haben. Gerade noch so, mit wirklich wie so filmreif, mit den letzten Schüssen, mit dem letzten Health und dann kam diese Sequenz, wo er da hochläuft und die Axt ins Ding und ich dachte, boah, zum Glück, Alter. Sonst hätte ich die ganze Scheiße nochmal machen müssen.
Ist mir mit Leon öfter so gegangen, dass ich nach Bosskämpfen nichts mehr zum Heilen gehabt habe und was kommt nie mehr und so und ich mir immer gedacht habe, fuck, soll ich es jetzt nochmal machen oder aber du findest dann immer rechtzeitig schon wieder Munition und so und dann
ja, oder du craftest halt
Sachen. Ja. Es hat super Spaß gemacht, also ich finde eins der besten Resident Evil so ich weiß nicht, wenn ich so ranken darf, boah, das ist dann auch schwierig, gell? Das ist schwierig zu ranken, aber schon, ich sage mit Top 5 auf jeden Fall, vielleicht sogar Top 3.
Ich würde sagen 1 oder 2 sogar. Also ich glaube, das Zweier ist halt so das Beste für mich persönlich aus Nostalgiegründen auch, weil ich es am öftesten gespielt habe mit Abstand. Ja. Und dann kommt das, glaube ich, weil das am vielseitigsten auch ist. Also das, ich finde alle anderen Resident Evil Teile, die da wiederholen sich dann diese Mechaniken sehr. Auch die Gegner, wie die funktionieren. Und alles ist dann schon, ja, ist dann einfach more of the same. Und da war schon viel Variation drin mit den Gegnertypen. Mhm. Dann verändert sich was mit dem Craften. Gut, das gab es auch schon in anderen, aber mit dem Wechsel zwischen ihr und ihm. Und bei ihr speicherst du mit diesen Ink Ribbons, bei ihm speicherst du an den Computern. Und da war schon so echt eine gute, und theoretisch kannst du es in Ego-Perspektive spielen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber du hast so wirklich super viel zu zocken, also es ist halt recht umfangreich. Bei mir waren es ja, was habe ich dir geschrieben, ich weiß nicht mehr, 15 Stunden oder so. Ich habe auch langsam gespielt, also ich stress mich da immer nicht. Und also du kriegst viel und das ist auch nicht so, dass sich das so elendig wiederholt die ganze Zeit. Ich meine, es ist auch echt absurd stellenweise, wo man sich denkt, ja gut, da haben sie aber den Coolness Regler auf 150 aufgedreht, wie in diesem Beitrag von Game 2, diese Motorradverfolgungssequenz. Oh Gott,
das war ja, das können sie sich echt sparen. Das ist so ein Scheiß, Alter. Ich war richtig PTSD gehabt. Kennst du dieses Final Fantasy 7 Level, wo du auch mit Claude dann mit so einem Motorrad irgendwie das steuern musst und dann jemand einen Gegner und das ist schwer gewesen und so. Ich hasse sowas ohne Ende. Also auch Metal Gear, auch die gleiche Scheiße. Ich hasse das so sehr. Also genau, spart euch das bitte in Zukunft. Das war jetzt nicht so schlimm, aber hasse ich einfach.
Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber ich fand auch, das, also ich meine, klar, das Spiel ist ja grundsätzlich sehr unrealistisch und so weiter, ist ja vom Setting her und so, aber ich finde, das war nochmal so sowas von drüber.
Ja.
Das hätte auch aus einem Anime sein können. So.
Genau.
Das war mir ein bisschen ein zu großer Stretch. Aber ich fand es jetzt vom Gameplay her fand ich es jetzt nicht so schlimm, aber es war jetzt auch keine Gameplay-Bereicherung wiederum, weil, mei, du hast halt so einen Rail-Shooter und schießt halt mal nach links und mal nach rechts und hast ja jetzt nicht wirklich. Also, viel mit Skill oder so hat es ja nichts zu tun.
Nee, es nervt einfach nur. Ohne Scheiß, das hat auch gefangen. Ich habe mir gedacht, boah, hoffentlich ist das nicht lang. Hoffentlich ist das easy. So die Gedanken. Weil ich hasse das. Ja. Solche Passagen nerven so krass. Naja, ja, das stimmt, genau. Manchmal ist es ein bisschen übertrieben. Also, es ist natürlich nicht das perfekte Spiel. Aber was ich mir gedacht habe, stell dir mal vor, wir hätten als Kinder nicht Resident Evil gespielt, also die Alten, sondern dieses Spiel, Alter. Da hättest du uns eher einweisen können. Da wären wir, also das ist ja, stell dir das mal vor. Wenn
ja, dieser Part in diesem fucking Kinderheim mit diesen kleinen Zombie-Kindern da. Das war wirklich Albtraummaterial einfach, ja. Das war ja auch das Kinderheim aus dem
das ist ja
welcher Teil war denn das?
Aus dem zweiten. Da, wo du die Sherry dann spürst auch.
Genau. Ich dachte mir, ich kenne das doch alles. Das kommt mir so bekannt vor. Ich konnte nicht mehr zuordnen, in welchen Teil. Ich dachte, es war dann irgendwie einer von den neuen Resident Evil Teilen. Also nicht Remake, sondern einer von, weiß ich nicht, 7 oder was es da gab.
Mhm. Nee, zweier Remake.
Aber nee, das war es.
Zweier
Remake, genau, mit der Sherry. Ja,
genau.
Und das war auch cool, dass Sherry ja jetzt Leon wiederum unterstützt von außen und so.
Ja, waren schon paar echt ganz coole Sachen dabei irgendwie. Genau, da war echt eine gute Schicht irgendwie insgesamt. Natürlich äußert ein bisschen so, man darf jetzt auch nicht zu viel nachdenken drüber und so natürlich, aber das ist ja der Resident Evil Game, ja. Und so habe ich so viel Spaß gehabt damit. Genau, also wirklich top. Absolut top.
Ja, und für mich es gab viele Passagen, muss ich sagen, die waren für mich wie eine Mischung aus Metal Gear. Also sehr viele Metal Gear Elemente. Das Gegnerdesign, dieser komische Wesker-Verschnitt, könnte 1:1 eine Figur aus Metal Gear sein.
Ja, weil
der
so drüber war, gell? Ja.
Ja, wie er sich bewegt hat mit dem Ausweichen der Kugeln und so. Und allgemein gab es einige Situationen, die waren so richtig, also vom Absurditätsgrad zum Metal Gear-Niveau. Und auch, finde ich, vor allem in diesem Leon-Part in Raccoon City, haben die sich so krass an Last of Us orientiert, vor allem am Zweier, Das ist schon fast, also ist schon fast kriminell, sag ich
also
mal.
Also diese Bloater-Gegner.
Copyright-Strike.
Diese Bloater-Gegner war es dann schon dreist geklaut auch, gell?
Ja, diese Bloater, aber auch dieses komplette Setting. Also du suchst Benzin für diese
Generatoren, die genauso ausschaut und das ist genau die gleiche Mechanik, gell? Weil das musst du in Last of Us genauso machen. Also
ja, und dann auch die auch dieses Camp, was du da hast, wo du speicherst und so in dieser Stadt, das sieht genauso aus wie in Last of Us, diese ganzen Stützpunkte, die du auch lootest.
Die, ja, klar, wie heißen die? Fedra-Stützpunkte.
Ja, diese Fedra-Stützpunkte, ja, stimmt. Genau. Da gibt es so viele so Sachen, wo ich mir denke, Alter, das ist ja wirklich auch dass du in so einem gefallenen Riesengebäude rumläufst und dich durchkämpfst und so. Das ist ja genauso in Last of Us.
Ja, stimmt.
Auch mit den Schrägen und so. Nur da sieht's, ich finde, bei Last of Us sieht's noch besser aus.
Ja, die haben draußen viel besser drin irgendwie. Also auch die Licht
sieht
und
besser aus, ja.
Und so schaut er ganz anders. Das heißt, Resident Evil, aber da siehst du halt, dass die ganz andere Spezialitäten haben quasi.
Ja, genau.
Das stimmt. Und
naja, aber das waren so lauter so Sachen, wo ich mir dachte, Alter, das ist ja so dreist geklaut. Also ich meine, das kannst du ja.
Ja, stimmt.
Kannst du
ja
nebeneinander stellen.
Wie das abgesperrt war und so, das stimmt schon, das ist total so Last of Us-mäßig, ja. Äußer eigentlich, ja. Eigentlich genau der ganze Vorort von Raccoon City.
Du hast dann dieses Tor mit dieser riesen Wand, das hast du auch bei Last of Us, da musst du halt drüber klettern und da musst du halt wegspringen.
Ja. Ja, stimmt, voll.
Also, naja.
Haben sie bei den Besten inspirieren lassen.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Genau, richtig nervig waren diese Mortar-Typen auf dem Dach. Ich glaube, das ist eh da, wo du das Gebäude hochlaufst.
Boah, mit diesem Flak-Ding.
Alter,
wie sagt man, Infanterie? Nee. Was? Artillerie.
Ja, Artillerie, genau. Boah, das hat mich so abgefuckt. Das war richtig nervig. Ja.
Das war auch so eine richtige Metal Gear-Sektion, muss ich sagen. Das ist ja so typisch Metal Gear einfach. Du hast diese. So, eigentlich so richtige, wenn dann so ganz deutlich wird, dass es ein Game ist, weißt du? Mhm. Das ist so typisch Metal Gear, finde ich. Das spielt zwar in dem Setting und in der Welt, aber es ist extrem spielerisch. Und dann, dass da Zombies so Dinger benutzen, ist ja voll der Schmarrn, also muss man wirklich sagen.
Dann extra zielen und dann, ja, genau. Ach Gott, sowas
hat. Das hat mich auch genervt. Vor allem, habe ich mich dann durchgekämpft und war oben und war völlig am Arsch. Und dann gehst du ja runter und dann kommen einfach irgendwie 10 Zombies oder so.
Ja. Aber ich muss sagen, da haben die den Schwierigkeitsgrad, also ich habe auf klassisch auch gespielt, es ist genau mein Sweet Spot so. Das war nicht zu schwer, nicht zu leicht. Mhm. Manchmal ist man ist ab und zu mal gestorben, so, aber das war jetzt nichts, was so. Oh, Scheiße, da kommen wir nicht weiter oder so. War eigentlich genau richtig, finde ich, so von der Challenge
her. Ja, voll. Auch der übrigens, was mir noch einfällt, auch der komplette U-Bahn-Teil, komplett geklaut von Last of Us.
Stimmt, der U-Bahn-Teil war ja auch noch, genau. Ja, ja.
Ja.
Ja, stimmt, krass eigentlich. Ja. Das ist mir jetzt so beim Zocken gar nicht aufgefallen, aber jetzt, was du sagst, ist ja. Du hast das, als wir das zockt haben, schon erwähnt, gell? So Last of Us.
Ja.
Ja, genau. Aber mach Bock, komm auf jeden Fall zocken und Capcom hat da wirklich mal wieder Brett also rausgebracht, auf jeden Fall.
Absolut, also ich war ja erst so ein bisschen enttäuscht, sag ich mal. Erst dachte ich mir so, extrem geil, in der letzten Podcast-Folge, die haben wir genau kurz vor dem Leon-Part aufgenommen. Mhm. Und dann waren wir ja mega gehypt und der Teil ist so geil, der Anfang. Ja. Dann war ich so ein bisschen enttäuscht, dann kam wieder das Feeling zurück, sag ich mal, und dann insgesamt muss ich sagen, ist es wirklich ein mega solides Spiel, keine Ahnung, wenn ich es bewerten müsste, würde ich sagen, 8 von 10 oder so, also es ist wirklich schon sehr gut.
Ja, auf jeden Fall, also du bewertest grundsätzlich ja sehr niedrig, ist bei dir sehr gut, also ich dachte, 9 von 10 auf jeden Fall geben, also da gibt es echt wenig auszusetzen. Ja.
Ja.
Sehr gut, Resident Evil.
Weiter so.
Genau. Und dann gehen wir sprunghaft weiter zum nächsten Thema. Und das ist Hast du
The Pit?
The Pit, genau. Robert hat endlich The Pit auch geschaut und wahrscheinlich ist er jetzt enttäuscht, weil das so oft, jetzt, ich bin jetzt ja mittlerweile gewohnt, wenn ich Sachen empfehle im Robert, der ist dann schon immer sehr kritisch, ja. Weil ich aber auch Sachen so in den Himmel hype, also das ist ein bisschen ein Fehler von mir, ja. Ich stelle dann die Erwartung schon so hoch, dass die Kunden gar nicht erfüllt werden. Aber du hast jetzt 2 Folgen gesehen von The Pit, gell, auf HBO gibt es die Serie. Und
ja.
Wie hast du darüber gefunden?
Erstmal direkt meinen Disney-Account wieder gekündigt, wo ich auch sagen muss, als kleine Side-Note, wie gut das ist heutzutage, dass man solche Accounts einfach kündigen kann, das kein riesen Hackmack ist. Du findest sofort, wo das geht, du kündigst es und es ist erledigt. Und früher war das ja voll versteckt und dann mit 2 Jahren Bindung oder einem Jahr oder so voll der Scam
einfach. Ja, zum Glück ist es gesetzlich jetzt so geregelt, dass sie das machen müssen einfach, gell?
Ja, genau. Das ist so, das habe ich mir auch gedacht. Ja, sehr gut. Europa oder Deutschland oder wer das sich ausgedacht hat.
Hat es ja teilweise absurde Sachen gegeben am Anfang, wo die dann verlangt haben, dass du schriftlich kündigst und so ein Scheiß, gell? Also da haben sie ja wirklich.
Ja, genau, das ist voll umständlich, wie es halt nur
so geht. So richtige ja. Arschlöcher eigentlich. Also so richtig so. Da, also so, wirklich wie so Betrüger eigentlich, gell? So, ey, ich möchte den Vertrag
kündigen. Ja, so Knebelvertrag halt.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, und genau, das habe ich dann gemacht und habe mir ein HBO-Abo geholt zum ersten Mal. Und hab The Pit geschaut und ich sag, das ist richtig geil.
Ja.
Das ist geil. Es ist, also wir wollten eigentlich erst eine Folge nur anschauen. Und meine Frau war so gehypt, der hat es so gefallen auch, wir schauen noch in die zweite rein. Und dann haben wir die ganze zweite Folge angeschaut, weil du kommst da gar nicht dazu, dass du da irgendwann aufhörst. Da gibt's
keine Pause einfach.
Es geht so Schlag auf Schlag die ganze Zeit. Und boah, das ist richtig, also nicht unangenehm stressig, sondern so in, man ist immer so im, also es passiert immer was und das ist ja auch gut, weil das ist ja wahrscheinlich in so einer Notaufnahme eben genau das Gefühl, was vermittelt werden muss. Also, dass ständig was passiert und es geht, ja, es werden immer wichtige Entscheidungen getroffen. Fand ich geil, es ist ja auch super realistisch.
Mhm.
Also, no Bullshit, so, das, wie du ja erzählt hattest, das ist ja der Nachfolger irgendwie von Emergency Room.
So ein bisschen, ist. Genau. Wollten es eigentlich ursprünglich machen, aber dann haben sie die Rechte nicht bekommen, genau.
Ja. Und das finde ich auch cool. Ich meine, es ist auch krass, weil man sich, also ich habe mir auch gedacht, boah, dieses Gesundheitssystem in den USA vor allem ist auch krass. Also,
ja.
Ist einfach echt nicht cool. Und gleichzeitig natürlich auch absolut krass, was solche Leute halt leisten. Also so das medizinische Personal in so einem Krankenhaus, einfach der Wahnsinn, wie man so einen Beruf hat. Also das finde ich total beeindruckend. Und meine Frau fand es eben auch mega geil und das habe ich ja bestimmt schon mal erwähnt hier, also die ist ja auch Ärztin. Und das war richtig cool, weil ich habe total viel gelernt, weil sie die ganze Zeit, wenn dann die ganze Zeit irgendwelche Begriffe kommen, die aber nicht erklärt werden, sondern die werden so in den Raum geschmissen, was auch nicht wichtig ist für die Handlung oder so, sondern das ist, so macht man es halt. Dann hat die ganz oft pausiert und hat gesagt, also pass auf, das und das heißt das und das führt das. Zum Beispiel hat die mir, also was ich mir dann gemerkt habe, es wird immer, wenn irgendwie so ein Patient da eingeliefert wird, wird immer GCS gesagt. GCS of 5 oder 7 oder so. Es wird immer so nebenbei gedroppt, wenn die halt einen Patienten reinbringen, wenn ein neuer reinkommt. Und da hat sie mir eben das erklärt, dass das so eine Skala ist, die Glasgow Coma Scale. Und das beschreibt, in welchem Zustand der Patient ist. Und das ist so ein standardisiertes System. Und dann weißt du sofort, okay, muss man den jetzt beatmen? Muss man, was kann der, ist der ansprechbar? Wie stark ist sein Gehirn geschädigt sozusagen? Und die ganze Zeit so ein Zeug und das fand ich richtig cool. Also ich meine, ich fühle mich richtig schlau jetzt.
Also ich habe eben erklärt von Ärzten, die Serie gesehen haben, also so im Internet gibt es ja so Reactions und so und die sagen alle irgendwie, boah, das ist so krass, die freuen sich richtig, wie akkurat das ist und sagen dann oft schon vorher, also predikten das, was der Arzt dann gleich sagen wird und so.
Ja, genau das hat meine Frau auch öfter mal gemacht. Und hat gesagt, weil die sagen dann was und dann hat sie auch gesagt, ja, das könnte das und das sein und mit dem und dem und dann exakt das ist es dann. Und das finde ich, weil ich ja Laie bin, voll beeindruckend, dass man sich vor allem auch so viel Zeug merken kann, was so speziell ist und so spezifisch auch irgendwie, also richtig, richtig cool. Aber ich muss auch sagen, wir schauen das mit Untertiteln, also auf Englisch mit Untertiteln, wegen mir, weil da so viel gesagt wird und so viel passiert, das verstehe ich dann auch nicht. Also die nuscheln dann manchmal auch so ein bisschen und ja, ich brauche da schon Untertitel.
Also ich schaue es einfach so, weil ich, also so die Fachbegriffe, selbst wenn ich es verstehe, da ich es ja nicht verstehe.
Ja, so, das stimmt.
Deswegen.
Das ist einfach das, ja, das ist ja auch nicht wichtig für die Handlung, weil alles, was wichtig ist, erklären die natürlich irgendwie.
Ja. Und aber was geil ist, finde ich, es gibt kaum eine Serie, wo man so das Gefühl hat, dass man so da einfach daneben steht. Und weißt du, Simon? Du hast die ganze Zeit so diese Perspektive auf Augenhöhe quasi von diesen Ärzten und immer du stehst mit dabei am Bett oder du stehst da im Gang und das ist so nicht so cineastisch oder so filmisch quasi gedreht, sondern eher so fast wie eine Doku.
Wie eine Doku oder so. Ein bisschen. Ja.
Das macht es irgendwie nur, da fühlt man sich so mehr drin dabei irgendwie so, ja. Genau, na toll. Gut, dass es euch gefreut, ja, genau.
Ja, ich finde es wirklich geil. Also macht auf jeden Fall Bock. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, weil es sind ja immer so viele Geschichten parallel, diese einzelnen Cases, sag ich mal. Und irgendwann geht es da wieder weiter und dann gibt es da wieder weiter, dann gibt es da irgendwelche nicht Laborbefunde oder sonst irgendwas und dann auf einmal. Und ich denke mir auch, das ist einfach crazy, Mann. Also, wenn du, das ist doch nicht gesund. Also,
so da denkt, wie krass das eigentlich, was das für ein heftiger Job ist, gell, dass du da so, du bist da im Grunde nur und du hast im Endeffekt fast, also natürlich jemand, das hat nicht alle dem Tod geweiht, aber weißt du, du bist dafür zuständig. So, die Leute, die richtig schwer verletzt sind, die kommen erst mal zu dir. Das ist schon heftig eigentlich, ja.
Und das jeden Und auch diese Tag. Verschiedenen. Ja, genau. Jeden Tag ist der Alltag so. Und dann jeden Tag den ganzen Tag. Das denke ich mir. Und auch so, finde ich auch cool gemacht, wie unterschiedlich, also wie die so sind, diese ganzen Figuren, diese Charaktere. Also auch sehr viel, also sehr sympathisch. Das finde ich auch erfrischend. Es gibt nicht so viele, wo man sich jetzt denkt, oh, die geht ja gar nicht oder die ist jetzt so.
Die haben alle ihre eigenen Probleme, aber die sind alle irgendwie auch keine Wichser, sondern die ist schon sind.
Genau, ja. Die sind alle so professionell.
Mhm.
Das finde ich auch sehr cool.
Ja, finde ich auch, dass es da nicht so übertrieben wird wie bei Grey's Anatomy oder so, sondern das ist so, du merkst genau. Es gibt so irgendwie so Ärger und teilweise, die haben schon Konflikte und so, aber das geht so nebenbei, weil die ja so viel die ganze Zeit halt irgendwie am Arbeiten sind. Deswegen, genau, kommt das eher so immer so ein bisschen durch. Aber ist cool, die haben auch, glaube ich, so ein echtes Spektrum auch abgedeckt, so möglichst, ich glaube, die wollten ganz früh Sachen zeigen, was da so passiert, quasi. Mhm. Also, die ganzen Fälle, also die in einer Schicht, ich glaube, die wollten da so ganz große Bandbreite abdecken, was alles sei, und was kann man alles haben und so, und das finde ich schon ganz cool, dass man da so einen richtigen Eindruck hat in die Arbeitswelt, quasi.
Ja. Ja, auf jeden Fall auch eben nicht nur die Ärzte, sondern auch die Schwestern und Sozialarbeiter und wie alle da so, wie die auch alles nur funktioniert, weil alle halt zusammenarbeiten. Das finde ich auch sehr cool, weil das ist ja, das ist ja was in, sag ich mal, in klassischen Arztserien ja, da wurde ja oft diese Arztrolle so romantisiert und heroisiert und da sieht man eher, ja, das ist eine Riesen, dieses Krankenhaus ist eine Maschine und die funktioniert nur, weil alle Teile darin funktionieren und jeder Teil ist auf den anderen Teil angewiesen, sonst funktioniert das nicht.
Ja.
Und genau, das finde ich, ja,
auch so Sachen
wie gemacht und es zeigt es einfach auch gut.
Dass der Chefarzt dort oder Oberarzt, dass der dann quasi nicht nur den Stress hat und sich irgendwie Leben rettet die ganze Zeit, sondern die ganze von von seiner Chefin oder so die ganze Zeit irgendwie aufgedrückt kriegt, der muss irgendwie die Patientenzufriedenheit steigern und dazu Scheiß in so einer Notaufnahme und so, gell, so voll. Da denkst du, das ist ja völlig lächerlich eigentlich, gell, was so der Kontrast.
Ja, ja. Das ist halt ihre Aufgabe, muss man halt
auch sagen. Klar.
Ihr Ding ist, aber ja. Aber das wirkt so banal neben dem, was die dann ständig machen müssen und was die für Probleme haben, mit denen die da die ganze Zeit zu tun haben und
ja.
So. Aber was mich halt schockiert hat, war eigentlich so eine kleine Szene, die wahrscheinlich für die Macher von The Pit, wahrscheinlich haben die sich da gar nicht viel bei gedacht. Aber das fand ich so eben erschreckend, zum Beispiel an der amerikanischen Gesellschaft in dem Fall, dass da Leute durch einen Metalldetektor gehen müssen, wenn die ins Krankenhaus gehen.
Ja.
Das kann man sich ja bei uns gar nicht vorstellen. Dass das Security insane. Ist, die dich mit so einem Ding abscannen, ob du Waffen mit reinbringst.
Naja.
Und dann halt dieser Wartebereich, der ultra voll ist, aber das gibt es in Deutschland auch. Also.
Naja. Und auch, dass das, also, jetzt wird es wieder breitere Diskussion, aber warum zur Hölle lassen sie das die Like Coin eigentlich in Amerika? Dass die so gescammt werden vom Gesundheitswesen. Also, das ist ja wirklich. Das ist ja ultra krass. Also wenn du die Preise vergleichst, also ja, nicht ja. nur die wir zäunen, sondern die auch unsere Krankenkassen zäunen. Das ist ja, ja Witz ja. gegen das, was die in Amerika verlangen, die fünffache für die gleichen Sachen. Also das ist
ja teilweise auch mehr
oder noch mehr.
Also dann zehnfache oder so.
Irgendwie dann werden teilweise Preise dann so hoch und dann müssen sie aber eh bloß irgendwie 30% davon zäunen und keine Ahnung. Also ganz super weirdes System. Und dass die Leute sich das so bieten lassen, das verstehe ich nicht.
Ich glaube, auch da tut sich ein bisschen was in der breiten Masse, in der Wahrnehmung und so, durch vor allem jetzt Trump und durch Kürzungen im Sozialbereich, und man sieht es, und dann gleichzeitig diese Ausgaben für den Krieg und was das, wie viel Geld das ist und so. Ich habe heute gelesen oder in irgendeinem Video gesehen, dass dieser Iran-Krieg die USA jeden Tag über 800 Millionen Dollar kostet. Und da hat einer auch kommentiert, man stelle sich nur vor, was man damit so machen könnte. Zum Beispiel Universal Healthcare wäre ja dann
easy. Ja, da geht es dann plötzlich, gell, wenn es ums Bombenschmeißen geht, da kann man Kohle raushauen, da gibt es ja, keinen Morgen
das
mehr.
Das ist ja so insane einfach, gell, wenn das jeden Tag fast eine Milliarde.
Und, also da können wir uns ja vielleicht in der Aftershow dann ein bisschen drüber unterhalten. Ich möchte jetzt das gar nicht so weit ausführen, aber ich glaube nimmer, dass das irgendwie, dass da irgendwer schlau ist, das entscheidet oder so. Ich glaube, das ist richtig dumm, was da gerade passiert. Das ist so nicht einmal heimtückisch schlau. So, also, dass man quasi auf Menschenleben scheißt und irgendein Ziel erreicht oder so. Ich glaube, das ist so komplett richtig kontraproduktiv, was da gerade passiert. Für alle. Das ist richtig schlecht. Ich
glaube auch. Also was man so aus den Medienberichten so mitbekommt und was einzelne Republikaner dann sagen und was es da für Widersprüche gibt und so, es wirkt so, als hätten die sich da irgendwie aus Versehen in eine riesen Scheiße reingeritten.
Ja.
Also als wäre das ganz anders geplant gewesen und plötzlich haben die jetzt schon komplett die Kontrolle verloren und hatten halt nicht damit gerechnet, dass der Iran halt da jetzt so nicht mitspielt.
Ja, vor allem, wie kommen wir damit
nicht rechnen? Dass sie natürlich einfach irgendwelche Basen angreifen und irgendwelche Länder drumherum. Und das nochmal, da kann man da in der Aftershow gleich drüber reden, aber eine Sache nochmal, weil das ist der Bogenschluss zum ersten Thema mit dem Dubai. Da hatte ich auch so einen Kommentar gelesen und das fand ich interessant, weil wir ja drüber geredet hatten, dass diese Influencer ja diesen Lifestyle propagieren und so weiter und so fort, der ja vor allem so Dubai exklusiv ist, sage ich jetzt einfach mal, dieses wir sind hier, wir sind so ein Safe Haven, hier ist jeder rich und hier kann man Sachen und hier ist alles sauber und sicher und alle Leute, die zu viel Geld haben, kommen zu uns. Und die haben, irgendwer hat geschrieben, dass er hat so kommentiert, dass der Iran hat Dubais Geschäftsmodell innerhalb von 24 Stunden zerstört. Weil ja. Das ist der Fall. Keiner, ich glaube, wenn du Kohle hast, dann wirst du ja da nicht hinfahren jetzt, wenn da die Gefahr besteht, dass dein Hotel einfach mit irgendeiner Überschallrakete getroffen wird.
Und gerade Dubai ist ja, das sind ja nicht nur, also natürlich haben die alle irgendwie so Ölgeschäfte, sind ja so reich geworden alle, aber die versuchen ja, die sehen ja auch in der Welt, dass sich, also die Zukunft ist nicht Öl.
Und das ist ja die Idee von
der Tourismus von ist ja eigentlich Prinzen. Das Ziel, genau. Und das hat der Iran sehr unpraktisch dafür, gell? Wenn sie, also, weil die, das ist ein Riesenland, das sind 90 Millionen Einwohner, das ist nicht irgendwie so ein bisschen, also das ist echt richtiger harter Krieg, also die haben auch Waffen.
Ja, und das ist ja genau das, was ja Dubai sag ich schon, die United Arab Emirates ja eigentlich versuchen mit diesem weirden Prinzen, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, wo die aktuelle Folge von Böhmermann drüber geht.
Stimmt, das ist eigentlich auch kurz, das war kurz vorm
ja.
Ja, Wahnsinn, kurz Timing.
Dass ja die schon, die er als nächste Generation versucht ja schon, das Land auf andere Einkommensquellen zu lenken als Öl. Er sagt ja selber, die Zukunft ist nicht das Öl. Deswegen ist ja dieses ganze Sportswashing, dass da jetzt eine WM sein soll.
Ja.
Auch mit Katar, dass da eine WM war. Und dass die da solche Hallen und UFC-Fights und alles so da machen wollen, weil die wollen das Land anders einfärben, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, genau. Und natürlich so ein Nachbar, ich meine, United, also die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran, das, die sind halt Nachbarn. Da ist halt einfach nur so ein Kanal dazwischen.
Ja.
Und mit solchen Nachbarn kannst du natürlich dann unter diesen Umständen so dein Geschäftsmodell nicht mehr aufrechterhalten, weil die sind echt nah dran. Also,
naja, voll. Ja. So völlig spontan, gell, unüberlegt. Und anscheinend ist der Außenminister hat irgendwie, also das finde ich so krass, als wenn das stimmt. Der Rubio ist der Außenminister basically, oder? Von Amerika.
Ja, ich glaube schon, ja.
Oder so ähnlich halt. Und der ist ja gefragt worden, gell, warum die USA jetzt den Iran angegriffen hat. Und dann hat er einfach gesagt, weil Israel den Iran angegriffen hat und sie haben Angst gehabt vor quasi der Rache des Irans, dass die dann anfangen, ja, mit Ami-Basen zum Greifer und deswegen haben sie quasi schon angegriffen. Was ist denn das für, was ist denn das für Logik, Alter?
Das ist 4D-Schach, Mann.
Also, hä? Irgendein anderes Land fängt da, zettelt dann Krieg an und jetzt machen wir mal mit, weil sonst, also, um Schlimmeres zu verhindern, machen wir jetzt einfach mit, oder? Ich verstehe es nicht. Das ist ja crazy, also wirklich crazy. Und auch.
Und ich glaube ja auch, dass die Amerikaner da gar keinen Bock drauf haben.
Na, null, vor allem und ist der Trump gewählt worden, dass er eben America first und so. Das
keine Kriege und so, ja.
Es ist halt auch nicht so America first, gell? Da haben wir sogar auch, ja, also früh leid wirklich gedacht, gell, dass der Trump so dafür halt nicht wie der Bush oder so irgendwelche Länder überfällt. Aber wer hätte.
Ja, ich habe so eine Statistik gesehen, dass er der Präsident ist, der bisher am meisten Länder angegriffen hat
von allen. Aber halt auch am besten, das muss man dazu sagen. Immer am besten. Und letztens habe ich einen Mann getroffen, einen richtigen Mann, Robert. Einen starken Mann. Und dann habe ich ihm vom Trump erzählt und dann hat er geweint. Weil der Trump so toll ist.
Der beste Mann einfach.
Das hat er doch mal in so einer Rede gesagt. Gehalten, dann hat er gemeint, der Trump, dass er so einem krassen Tough Guy begegnet ist und der hat dann geweint, weil der Trump so toll ist.
Echt? Ja. Das weiß ich nicht. Aber es wundert mich überhaupt nicht. Also,
weil ja, er Amerika retten wird.
Ja.
Wer nicht Amerika retten wird, aber uns rettet jedes Monat, ist dann unsere Unterstützer auf patreon.com/downtodorf, die uns monatlich ab 2 Euro unterstützen und das überhaupt erst möglich macht, dass wir hier quatschen. Und da wollen wir uns natürlich nur herzlich bedanken für die Unterstützung. Und der Robert mit seiner engelsgleichen Stimme wird euch jetzt mal noch die Namen vorlesen. Das ist nämlich ein so ein Perk, den man hat, wenn man uns unterstützt.
Genau, und die Aftershow.
Und natürlich die Aftershow.
Aber erstmal lese ich die Namen vor, und zwar danke Werner, Andreas, Julia. Ah, jetzt hat er seinen Namen geändert, warte mal. Verfassungsschutz, Zipfelschwinger 69, die Lena, Domme, Tizi, DGD, Woolhead, GS24 und der hat auch seinen Namen geändert. Poddes mit Ketchup liebt Down to Dorf. Dankeschön. Vielen Dank für eure Unterstützung, das ist richtig cool. Das ist echt cool, freut uns wirklich sehr. Ihr macht den Podcast hier möglich. Ja, wenn ihr auch in diesen elitären Kreis einkehren wollt, dann kommt auf patreon.com/downtodorf und abonniert uns ab 2 Euro oder macht ein Probeabo, gibt's auch. Und für euch nehmen wir jetzt nämlich noch eine Aftershow auf, also ein kleiner exklusiver Podcast, der hinter der Paywall ist und der auch sonst nicht veröffentlicht wird. Und genau, alle anderen hören wir dann nächste Woche wieder, würde ich jetzt mal schätzen.
Wenn es wieder heißt.
Nächste Woche habe ich 2 Shootings und die sind wird schwierig. Also zum Wochenende hin vielleicht kann man dann aufnehmen. Müssen wir mal schauen.
Okay, auf. Wie sagt man da? Maybe yes, maybe no.
To be discussed.
Ja. Vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Das wäre auch cool. Ja.
Ja. Gut. Also, servus. Also, haut's rein. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.